Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell, die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Lass uns gemeinsam den überflüssigen Biohacking-Müll über Bord werfen, auf den Stefan Wagner und ich, Andreas Breitfeld, früher selbst reingefallen sind. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir, wie dein Körper endlich auf Kurs kommt, ohne dass du dafür erst 150.000 Euro Lehrgeld verbrennen musst, so wie wir seinerzeit. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Das Frühjahr klopft an die Tür, mehr oder weniger zaghaft, und das Frühjahr ist traditionell die Zeit, in der der Mensch Gewicht verlieren möchte und entgiften und entschlacken und die Natur wird wieder gesund und so weiter und so weiter und so weiter.
Genau, es ist Starkbierzeit.
Genau, wir Biohacker starkbieren auch, halt auf unsere eigene Art und Weise, und suchen uns 30 Fragen zusammen, die wir da so als Generalangriff auf dieses Thema verstehen können. Ready?
Absolut, und ich warne euch vor, ihr Lieben, es ist tatsächlich ein Generalangriff.
So ist es. So, sag mir jetzt überhaupt, was dieser Begriff Entgiftung, ich glaube, dass jeder sich ein bisschen was anderes darunter vorstellt. Auf welche Definition können wir uns denn da jetzt eigentlich einigen?
Ja, letzten Endes, ich würde es als Biotransformation bezeichnen. Das heißt, es geht darum, Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung körperfremder oder überschüssiger körpereigene Stoffe über Leber, Niere, Darm, Lunge und Haut zu beobachten bzw. zu beschreiben.
Gut, das ist jetzt einmal die schöne lexikalische Definition.
Ist auch tatsächlich in dem Fall die sinnvollste, weil da ist alles drin, was wir tatsächlich damit können. Das heißt, wir können was futtern, wir können aus dem, was wir was gefuttert haben, was machen, und wir können das, was aus dem, was wir daraus gemacht haben, den Rest können wir danach ausscheiden. Und letzten Endes ist es das, wir können uns den Lebenszyklus jetzt an einer nach Christian Burkhardt nicht oder stark oxidierten Banane anschauen. Wir lassen die Schale weg, den Rest schieben wir oben rein. Es wird umgewandelt, ein bisschen was wird wahrscheinlich aufgrund der Stärke in Richtung Glucose-Energiestoffwechsel laufen. Wahrscheinlich gibt's, so haben wir damals mal in der Grundschule gelernt, mit der Banane ein bisschen Kalium. Ich esse die Dinger nicht, aber so soll es ja angeblich sein. Je nachdem, wie schwarz oder nicht schwarz sie war, also wie oxidiert oder nicht oxidiert sie war, ist der Zuckeranteil etwas oder der Zuckeranteil ein bisschen höher. Und dann bleibt irgendwas übrig. Und das wird nicht durch die Darmzoten resorbiert. Das geht nicht durch die normalen Wege quasi in den Energiestoffwechsel über, sondern das kommt dann durch einen langen Weg, durch die ganzen Darmwindungen, letzten Endes hinten wieder raus.
Gut, jetzt sind wir mit diesem ganzen Überbegriff Entgiftung ja auch in einem Bereich, wo es ein sehr breites Spektrum an Meinungen gibt dazu. Es gibt die Meinung, was ist das für ein Blödsinn? Von der, sage ich jetzt einmal, ganz westlichen Seite, um jetzt nicht links oder rechts zu sagen, weil das darf man ja nicht. Und auf der ganz östlichen Seite ist, um Gottes Willen, ja, wir müssen natürlich jetzt jederzeit alles Mögliche entgiften, weil wir sind permanent Giftstoffen ausgesetzt. Ich meine, ich neige ja eher zu der zweiten Ansicht, weil wenn ich mir denke, wie die Evolution sich darauf einrichten hätte können, dass wir Pestizide, Fungizide, Mikroplastik, Lösungsmittel und solche Dinge halt auch abkriegen. Ich glaube, sie hat keine Chance gehabt, sich darauf einzurichten. Wie ist da deine Position? Entgiftet der Körper automatisch oder nicht?
Ja, nein, ja, vielleicht. Also grundsätzlich natürlich entgiftet der Körper automatisch, aber wie du richtig sagst, die Anzahl an wunderbaren Dingen, Mikroplastik, Pestizide, Lösungsmittel, Schwermetalle, endokrine Disruptoren, der ganze Mist, den es früher nicht gab, der erhöht natürlich schon irgendwie die Belastung des Körpers, und es kann durchaus sein, dass das eine oder andere da so rein auf der Basis von vor 20.000 Jahren nicht ausgeschieden werden kann.
Gut, das heißt, unser Körper hat damit nicht so richtig gelernt, umzugehen. Und das macht er dann was? Das legt er dann ab als, man hört ja dann oft auch diesen Begriff Schlacken. Das ist irgendwie, da gibt es dann auch diese Videos, wo wo Menschen dann nach der Einnahme eines Wundermittels dann auf einmal kiloweise Sachen, ich glaube Sachen ist die neutralste Möglichkeit, das zu formulieren, von sich geben.
Ja, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben ein Bildungsniveau, wo wir auf Schlacken verzichten können.
Gut. Wir wollen uns mit dem Begriff Detox beschäftigen oder wollen wir uns mit dem Begriff Detox lieber nicht beschäftigen?
Ja, das kommt darauf an, wenn du mir jetzt so ein tolles, geil gebrändetes Smoothie-Fläschchen gibst und ich darf den kleinen Finger abspreizen, während ich den Deckel öffne und das dann so gluck, gluck, gluck vor der Kamera trinken und ich bekomme dafür Geld, finde ich super. Tendenziell ist halt Detox irgendwie ein Lifestyle-Trend, von dem ich nicht hundertprozentig weiß, wie viel Fleisch hinten dran klebt, und die medizinische Entgiftung ist eigentlich schon das, was jetzt, glaube ich, den Biohacker oder die Biohackerin ein bisschen mehr hinter dem Sofa hervorholt. Da geht's eigentlich darum, dass man zuerst mal eine Belastung nachweist und sie dann gezielt los wird.
Gut, also wenn Sie in dem Titel oder in der Beschreibung dieser Folge das Wort Detox finden, dann ist das ausschließlich unserer Professionalität im Umgang mit Algorithmen geschuldet. Welche Organe, Andreas, sind es, die wir jetzt besonders brauchen, wenn es um Entgiftung geht? Ich glaube, es ist ja ein Zusammenspiel von mehreren.
Genau. Also im Endeffekt fangen wir mal mit denen an, an die keiner denkt. Das Lymphsystem hat was damit zu tun. Ganz klar hat auch die Niere was damit zu tun. Und da denkt man doch nicht so ganz logischerweise der Darm, noch viel logischerweise das Mikrobiom. Und was natürlich könnte Entgiftung sein, wenn nicht die Leber mit ihren Phasen da mitspielen dürfte.
Über die Phasen möchte ich dann gleich mit dir reden. Die Haut als Entgiftungsorgan?
Fix. Und genauso ist es auch bei der Lunge. Wir atmen ja auch Dinge aus, die quasi aus dem Körper raus sollen, und die sind danach auch nicht mehr drin. Ist das jetzt ein Ausscheidungsorgan oder ist es quasi das Ende einer Ausscheidungskette? Fairerweise, wenn ich den Darm und das Mikrobiom so in den Vordergrund stelle, dann müsste ich wahrscheinlich die Lunge und die Haut da genauso hinstellen. Da hast du natürlich faktisch recht, weil tatsächlich durch das Thema Schwitzen oder eben auch durch das Thema Ausatmen werden wir auch eine ganze Menge Mist wieder los.
Gut, das heißt, es ist in Wahrheit so, das ist ein Ganzkörperding, das Entgiften.
Genau. Wobei natürlich irgendwo in der Mitte ein kleiner Motor ist und der kleine Motor dreht sich schon relativ stark um Leber.
Und der hat verschiedene Phasen. Das bringt mich gleich zur nächsten Phase. So, Frage, nicht Phase. Frage zu den Phasen der Leber.
Die Leber hat ja so ein bisschen was von einer Großküche. Wie es da eben einzelne Arbeitsstationen gibt, gibt es die ja eben auch in unserer wunderbaren Leber. Das heißt, letzten Endes wird in der Phase 1 werden fettlösliche Stoffe quasi reaktiver gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Beispiel so richtig gut funktioniert, aber ich würde sagen, es ist so, wie wenn man Gemüse schält oder ein Reh aus der Decke schlägt, wie der Jäger sagen würde, oder einen Fisch vorbereitet, dass man ihn dann zubereiten kann. In der Phase 2 wird es dann ein bisschen spannender. Da wird vorbereitet, was davon raus muss. Also da wird dann der Müll quasi tatsächlich getrennt und weggebracht. Letzten Endes geht es darum, die Stoffe wasserlöslich zu gestalten. Und jetzt ist halt das große Problem zwischen den beiden Phasen, das kann man eigentlich da schon von vorwegziehen, dass wenn die Phase 2 ein bisschen langsam ist, dann gibt es irgendwie dieses ganze Zeug, was von der Phase 1 andrückt, also sprich unsere Obstschalen und unser ganzes Gedöns, was sich dann irgendwie so ein bisschen zu stapeln beginnt, und dann wird es an den Küchentischen ein bisschen unsauber und dann ist es nicht so richtig geil und es entstehen, würde man medizinisch sagen, reaktive Zwischenprodukte.
Ja, ich glaube, es gibt ja drei Phasen. Und ich kann mich erinnern, wir hatten ja, es war, glaube ich, im Zusammenhang mit meinem Gentest oder mit einem Gentest von dir. Ich würde auch das Thema Gentest gleich als nächstes kurz ansprechen. Phase 1 macht die Dinge scharf, sozusagen. Also ich kann mich erinnern anhand des Beispiels Quecksilber. Quecksilber kommt in der Natur in einer jetzt nicht wahnsinnig bedrohlichen Form vor. Jetzt nichts, was man sich zum Frühstück gerne einverleibt, aber nichts, was sofort Schaden anrichtet. Das Quecksilber wird aber dann, damit es ausgeschieden werden kann, in der Phase 1, wie du es vorhin schon gesagt hast, quasi reaktiver gemacht.
Genau.
In der Phase 2 wird es dann genommen und wird dann in die Phase 3 übergeführt, damit es ausgeschieden werden kann. So, jetzt, das war das, wo ich tatsächlich dann verstanden habe, was bei mir in der Genetik blöderweise passiert. Und ich glaube, bei dir ist es genauso. Die Phase 1 ist überaktiv. Das heißt, wir machen ganz viele Schadstoffe, die in unsere Leber kommen, aktiv. Wir schalten sie in eine Form, die arbeiten will, und wir wollen dann gerne, dass in der Phase 2 diese hochreaktiven Stoffe gefasst werden, eben in einer Reaktion gefangen werden, um in der Phase 3 ausgeschieden zu werden. Allerdings, unsere Phase 2 ist ein bisschen träge. Das heißt, wir haben ganz viele hochgeschaltete, hochreaktive Stoffe, die aber keiner abholen kommt. Und dann wird es zu viel. Die Leber sagt, das ist mal jetzt, die Lager sind voll, und schickt dann diese hochreaktiven Stoffe wieder in den Körper hinaus. Und der Nachteil vom Quecksilber, so haben wir das gemerkt, ist, dass sich das dann ein neues Zuhause sucht, weil es aus der Leber rausgeschmissen wurde, und es findet dann Zuflucht im Gehirn, was wir gar nicht so gerne wollen. Kurz gleich zum Thema Gentests, weil wir beide die hinter uns haben. Macht es Sinn für jemanden, der über seine Genetik nicht Bescheid weiß im Zusammenhang mit der Entgiftung, einen Gentest zu machen? Wenn ja, was kann man dabei herausfinden? Welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Welche Maßnahmen kann man daraus ableiten?
Das ist tatsächlich eine lustige Frage. Also bei den Gentests, sehr häufig ist es so, unabhängig vom Entgiftungsthema, kommen wir gleich drauf, es ist halt sehr viel Validierung, wenn du quasi mit dem Gentest deine Biografie rückwärts liest, dann verstehst du relativ schnell, relativ viel, was in deinem Leben irgendwie anders gelaufen ist als bei anderen Leuten. Also insofern finde ich es tatsächlich schon sehr spannend. Also ich meine, selbst ein grandioser Zusammenbruch mit 40 war letzten Endes im Gentest vorgezeichnet und ganz viele andere Sachen auch. Also es ist definitiv durchaus spannend. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie viel mehr außer Erklärmodellen sich dafür ableiten lassen. Also klar, ich meine, es gibt diese ganzen auch teilweise noch so einigermaßen bekannten Polymorphismen, die wir eben bei der Genanalyse da sozusagen zum Thema Entgiftung haben. Du erinnerst dich garantiert an COMT. Das ist ja so quasi noch so ein Haushaltsding. NAT2, das CYP450 ist schon ein bisschen weniger häufig genannt, und dann gibt's eben noch dieses GST, also die Glutathion-S-Transferasen, also da ist schon so ein bisschen, gibt's schon ein paar, und gerade diese Glutathion-S-Transferase, da wird's dann auch so ein bisschen spannend, weil das eben bedeuten kann, dass da auch in den Umwandlungsgeschichten manche Sachen nicht ganz so super funktionieren. Tendenziell würde ich den Gentest, wenn man den Eindruck hat, man muss sich seine Entgiftung im Körper anschauen, nur als ein Bestandteil anschauen. Ich würde ganz fix Lebensstil, Mikrobiom, Entzündungsstatus, vor allem auch stille Entzündungen und Nährstoffstatus mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar einen Tacken hochwertiger ansehen, wenn ich das so sagen darf.
Ich würde gerne wissen, mit welchen Nährstoffen wir die Leber am sinnvollsten unterstützen können. Was, wenn du da so ein kleines Ranking durchführen müsstest, was wären denn die du empfiehlst?
Glutathion intravenös oder eben in einer vernünftig bioverfügbaren Form liposomal oral?
Ja, also Cystein, Glycin und Glutamin. Die drei verbinden sich zum Glutathion. Und bei uns, hast du gesagt, funktioniert das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut, dass die drei sich fröhlich zusammenfinden. Deswegen ist es vernünftig, wenn Leute wie wir, die einen solchen Gentest absolviert haben und wissen, dass ihre Entgiftung nicht wahnsinnig gut funktioniert, ein Glutathion zusätzlich zu sich nehmen.
Genau. Das Glycin allein ist eben für die Glutathion-Synthese in dem Kontext, wie du es gerade erklärt hast, relevant ist eben diese Phase-2-Glycin-Konjugation, was keiner wissen muss, hat auch noch eine schöne Wirkung für die Kollagenbildung. Das ist auch definitiv was, wo man sagen würde, ist eine ganz low-hanging fruit. Zu wenig Glycin haben eigentlich alle. Also insofern, please go for it. Gibt's ja auch Folgen von uns dazu. Beim Glynac zeigen halt die Studien in erster Linie eine Verbesserung der Mitochondrienfunktion, was auch spannend ist, zeigen eben auch, dass der oxidative Stress deutlich nach unten geht und können tatsächlich die Stoffwechselmarker im Alter positiv beeinflussen. Also insofern ist das so in unserem ganzen Longevity-Bubble ist sicher das Glynac schon nochmal auch sehr, sehr interessant. Aber wenn ich jetzt das Thema Entgiftung sehe, dann wäre mir tatsächlich das Glycin als Einzelsubstanz genauso gut.
Dann wäre es eigentlich Glynag-Glut oder Glut-Glymag wäre gut, weil dann hat man das Glutamin auch dabei und dann hat man alle drei, die zusammengehören. Wir erfinden gerade ein neues Supplement.
Was haben wir denn sonst noch, was man da an der Stelle kurz aufschreißen könnte? Wir könnten dem lieben Daniel Knebel sein damals so tolles Calcium-D-Glucarat kurz anschauen. Das ist tatsächlich ganz schön lustig, weil es eben die Beta-Glucuronidase im Darm etwas hemmt. Das heißt, da wird ein bisschen was an der Umwandlung verändert. Das ist ganz schön spannend. Dadurch kommen bereits veränderte Toxine und auch so Stoffwechselendprodukte vom Östrogen nicht mehr in die Verlegenheit, dass sie nochmal reaktiviert werden. Das heißt, es wäre jetzt gerade im Zusammenhang mit deiner Phase-2-Erklärung durchaus ein spannendes Ding, ist allerdings tatsächlich eine ganz schön interessante Geschichte mit deutlich mehr Geschichten. Es ist nämlich tatsächlich auch so, dass es irgendwie mit den Sexualhormonen so ein bisschen interferiert. Das heißt, das Calcium-D-Glucarat ist auch tatsächlich ein Östrogenblocker oder kann ein Östrogenblocker sein, was natürlich jetzt gerade bei Frauen im Wechsel manchmal eine sehr gute, aber manchmal auch keine gute Idee ist. Das muss einem klar sein. Das ist kein reines Detox- oder Entgiftungssupplement. Es hilft unglaublich gut bei Dysbiosen, also bei Darmfehlbesiedlungen. Und natürlich eben, dafür ist es eigentlich, glaube ich, ursprünglich mal in die Supplementwelt gekommen, wenn diese Beta-Glucuronidase-Werte eh erhöht sind. Das heißt, kleines Kerzerl für Daniel, das ist tatsächlich ein super Ding.
Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, nicht ohne Vorbildung, nicht ohne Recherche einsetzen.
Nein, also man kann es tendenziell als Mann verwenden, wenn man den Eindruck hat, man hat zu viel Östrogen und zu wenig Testosteron, weil man Riesenwampe mit weißem Bauchfett vor sich rumschleppt, dann kann man sowas irgendwie da mal mit reinpacken. Man kann es, aber es ist halt tatsächlich
besser, wenn man die Wampe loswerden.
Ja, wobei, du erinnerst dich, Cortisolentzündung, Fettverbrennung.
Ja.
Es kann schon sein, dass man da irgendwie mal reinkriegt. Was haben wir noch?
Nährstoffe für die Leber. Ich habe da noch, was ich nämlich im Zuge meiner intensiveren Beschäftigung infolge meines Gentests mitgenommen habe, war, dass ich seither wirklich sehr darauf achte, ausreichend Selen zu mir zu nehmen. Mhm. Zink und B-Vitamine. Ist das,
ja,
hast nichts dagegen?
Brauchen wir eh alle immer.
Ja. Was sagst du zu MSM, weil wir gerade ein bisschen bei Nährstoffen sind? Man hört MSM, also alles, was mit Schwefel zu tun hat, und wir werden zu Schwefel noch kommen. Alles, was mit Schwefel zu tun hat, ist entgiftungsfreundlich. Jetzt ist MSM ja so eine Schwefelform. Empfiehlst du das? Gibst du es deinen Coaches oder nicht?
Ich bin so ein schrecklich schlechter Mensch. Ich habe in meinem Leben deutlich zu viel mit DMPS und DMSA rumgemacht und mir deutlich zu viele Schwefelinfusionen irgendwann mal durch die Ahnen laufen lassen. Ich habe tatsächlich eine echte Aversion gegen Schwefel. Das heißt, ich verwende es in meiner Praxis nicht. Ich empfehle es auch tatsächlich nicht. Ich weiß, es ist ein unglaublich spannendes Produkt in Einzelfällen. Oder ich erinnere mich auch an deine Fußentzündungsgeschichte, wo du ja mit dem MSM auch deutliche Fortschritte gehabt hast. Ich kenne ganz viele Klientenerzählungen, die sagen, nee, ist eh super oder dies oder jenes. Mein Problem mit dem MSM ist so ein bisschen, das ist eins von diesen, ach Gott, wie darf man das ausdrücken? Das klingt immer so leicht überheblich.
Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Aber dann klingt es halt ein bisschen überheblich.
Das macht
nichts. Es gibt irgendwie so ein Parallelmedizinverständnis, wo immer so einzelne Substanzen so quasi auf eine idiotische Höhe gestellt werden und dann wie so eine Monstranz von den Substanzengläubigen vor sich hergeschleppt werden. Und dann kann plötzlich eine Substanz alles, egal ob du auf Wasser gehen möchtest oder Wasser zu Wein machen oder Wein zu Wasser, das glaube ich, klappt noch eher. Und da ist halt einfach bei MSM, das ist dann halt plötzlich so ein Wundermittel geworden und das ist es fix nicht. Ich glaube, es hat seinen Platz. Ich glaube, man kommt ohne auch ganz gut aus und ich mag den jedoch nicht.
Okay. Sulforaphan?
Rhonda Patrick und Sulforaphan, das war ja irgendwann vor einigen Jahren so der Riesenhype, als die gute Medizinjournalistin Rhonda das Zeug ausgegraben hat. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte irgendwie am Anfang ganz ein Sulforaphan-Medizinprodukt aus Frankreich, das gekühlt verschickt wurde. Unglaublich spannend, unglaublich lustig. Ist eigentlich nur ein sekundärer Pflanzenstoff aus Kreuzblütlern. Und
Brokkolisprossen. Ich habe hinten meine Brokkolisprossenzucht.
Das ist super. Wie viel Quadratkilometer?
Ich würde eher in Quadratzentimetern messen.
Dann mach da mal weiter und versuch mal noch ein paar Hektar Ackerfläche dazu zu kaufen.
Du weißt, ich verbinde hier Sulforaphan-Anwendung mit Homöopathie.
Ja, oder mit Mäusefaustigkeit.
Okay.
Also ich glaube tatsächlich, mich zu erinnern, dass in den inzwischen mannigfaltigen Supplements mit Sulforaphan Größenordnungen drin sind. So viel kann man, glaube ich, so als Normalmensch nicht sprossen.
Okay.
Und je größer der Brokkoli wird, desto geringer ist der Anteil an Sulforaphan. Das heißt, das ist auch nicht die Lösung.
Ja, und ich glaube, man darf das dann auch nicht erhitzen, oder? Oder muss es erhitzen? Irgendwas war noch.
Nein, ich glaube, nicht erhitzen. Das ist ja dieses ganze, wie gesagt, mein Sulforaphan kam in Kühlpacks aus der Apotheke in Frankreich.
Das ist ein Indiz dafür, dass der gekochte Brokkoli nicht so eine Sulforaphan-Quelle ist. Aber das möchte ich jetzt ganz gerne, weil ich glaube nämlich, dass ich mir da gemerkt habe, dass es irgendwie... es ist so. Sulforaphan entsteht nicht direkt im Brokkoli, sondern wird erst gebildet, wenn die Pflanze verletzt wird. Das war diese gedankliche Ecke, die ich mir gemerkt habe. Also entweder wenn man sie schneidet oder kaut oder so. Mhm. Und das Enzym Myrosinase wandelt es in Sulforaphan um.
Mhm.
Ja. Und dann ab etwa 60 bis 70 Grad wird es deutlich inaktiviert. Das heißt, wenn man Brokkoli stark kocht oder nicht beißt, dann hat man nichts vom Sulforaphan.
Okay, also was lernen wir daraus, wenn ihr das nächste Mal in den Supermarkt geht und eine Tüte gefrorenen Brokkoli aufreißt und ohne zu kauen runterschluckt? Das ist nicht gut für euch.
Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, davon raten wir ab. Was man natürlich immer auch hört, wenn es um die Leber geht, ist die Mariendistel.
Ja.
Was sagt der Herr Breitfeld zur Mariendistel?
Super. Also man muss tatsächlich kurz sagen, das ist tatsächlich so eigentlich schon Medizin. Also wir wissen, bei toxischer Leberschädigung, bei nicht-alkoholischer Fettleber, überhaupt bei Alkoholschäden, ist quasi die Mariendistel wirklich ein stark unterstützend wirksames Mittelchen.
Ja. Wie viel Mariendistel kauen wir denn? Oder kaufen wir die auch tiefgekühlt im Supermarkt und schlucken sie dann direkt oder eben nicht?
Ich bin leider Gottes mit dem Naturschutzgesetz in unterschiedlichen Ländern nicht ganz firm. Ich glaube tatsächlich, dass die inzwischen unter Naturschutz steht. Das heißt, ich würde die lieber als Produkt aus der Apotheke beziehen wollen, beziehungsweise aus dem Supplementhandel von den richtigen Marken, wenn es da irgendjemand hat. Wobei ich glaube, nein und nein. Also ich glaube, weder Molekular noch Mitocare noch Biogena, Fragezeichen. Also ich erinnere mich jetzt nicht, dass ich es da irgendwie gesehen hätte. Da würde ich wahrscheinlich dann eher tatsächlich einen Extrakt aus der Apotheke bevorzugen in Tropfenform. Verordnungsdosis müsste man sich dann eben anschauen, wie stark oder nicht stark verdünntes Konzentrat ist. Aber grundsätzlich ist sowohl die Mariendistel als auch diese ganzen Bitterstoffe, die in magistralen Rezepturen in der Apotheke zubereitet worden sind, ist tatsächlich bis heute eine genauso gute Idee wie vor 100 Jahren.
Bitterstoffe findest du gut?
Finde ich super. Funktionieren auch.
Wirklich? Du nimmst auch Bitterstoffe ein?
Mal ja, mal nein, mal vielleicht, aber grundsätzlich ist die Wirkung gerade auf die Leber ist einfach erwiesen. Es sind sekundäre Pflanzenstoffe, die quasi an den Bitterrezeptor TAS2R binden und der sitzt eben erfreulicherweise nicht nur auf der Zunge, sondern Magen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse und Atemwege. Das heißt, Bitterstoffe wirken tatsächlich systemisch und sie machen eben eine Vielzahl von neurovegetativen Reflexen aus, die alle für unsere Verdauung und letzten Endes auch für die Entgiftung spannend sind. Das heißt, die Speichelproduktion, die Magensäureproduktion, die Ausschüttung von Enzymen in der Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse, also die Sekretion von Gallensekret, auch wieder toll. Die Motilität, mein Lieblingswort des Darms, wird angeregt. Also es ist im Endeffekt eine Verdauungsaktivierung und bedeutet in unserem Entgiftungskontext halt letzten Endes, dass nachdem relativ viele fettlösliche Stoffe über die Galle laufen, dass je mehr Gallensekret da ist, die Fettverdauung besser funktioniert, die Gallensäure besser zirkuliert und letzten Endes auch fettliebende Stoffwechselendprodukte besser ausgeschieden worden. Das heißt, es ist allein da schon ist es spannend. Dazu ist es so, dass die Leber direkt davon profitiert. Das heißt, die Bitterstoffe wirken auch schützend für die Leber und arbeiten als Antioxidantien. Also es sind jetzt keine Leberreinigungsmittel, wie man glauben würde, sondern dadurch, dass sie eben das Thema Gallenbildung, Gallenschutz und Antioxidantien verbinden, ist es tatsächlich eine spannende Geschichte. Dass sie toll auf den Blutzucker wirken und auf das Mikrobiom und hast du nicht gesehen, also lange Rede, kurzer Sinn, Bitterstoffe sind geil.
Und dass es vor diesem Hintergrund nicht besonders schlau ist, dass alle Gemüsesorten so gezüchtet werden, dass sie weniger bitter schmecken, weil die Menschen halt nicht so gern das Bittere haben, macht vielleicht den Bedarf an Bitterstoffen, an zusätzlich eingenommenen Bitterstoffen durchaus dringender.
Absolut.
Vergiftet sind wir ja alle, logischerweise, weil in dem Moment, wo ich das Haus verlasse und neben mir ein LKW fährt, bin ich natürlich vergiftet. In dem Moment, wo ich mir ein neues Kleidungsstück anziehe oder mich auf ein Möbelstück setze, werde ich auch vergiftet sein und wenn ich mir einen Kaffeebecher am Flughafen kaufe, auch. So, okay. Jetzt ist die Frage, in welchem Ausmaß ich vergiftet bin und wie mein Körper damit umgehen kann. Kann ich messen, wie sehr mein Körper belastet ist? Also ob diese Umweltgifte, die ich im Körper habe, ein Stadium erreicht haben, wo man sagen muss, da muss ich jetzt den Körper wirklich unterstützen?
Fix. Also man kann inzwischen alles messen, egal ob es einen glücklich macht oder in den Wahnsinn treibt. Du erinnerst dich, Schwermetalle im Blut oder eben auch nach dieser Provokationsinfusion, glaube ich, war es im Urin seinerzeit.
Ja.
Genau.
Zu denen komme ich gleich.
BPA im Urin, die PFAS eben im Plasma. Also du kannst dir eigentlich alles messen lassen, wobei jetzt fairerweise irgendwo hinten, zweite Türe links, sitzt gerade mal wieder der gute alte Moritz von der Borch mit seinem langen Spitzbart und sagt, nicht wegen Stressoren stressen lassen. Das heißt, ich würde grundsätzlich Umweltgifte genauer dann verfolgen, wenn ich eh schon den Eindruck habe, dass ich irgendeine Schieflage im System habe und keine vernünftige andere Ursache finden kann. Ich würde jetzt nicht prophylaktisch alles bis zum Nimmerleinstag zu messen versuchen, noch dazu, da wir teilweise auch nicht so hundertprozentig wissen, wie wir alles wieder rausbekommen. Also insofern, ich würde die Analytik da eher als Teil der Diagnostik verwenden und nicht nur einfach so als Lifestyle-Marker, um ehrlich zu sein.
Ja.
Ich möchte an dieser Stelle kurz etwas teilen, das perfekt zum heutigen Thema Entgiftung passt. Wenn wir über Detox sprechen, kommen wir an einem Organ nicht vorbei, der Leber. Sie leistet jeden Tag unglaublich viel und ich finde, sie darf dabei auch gezielt unterstützt werden. Was viele nicht wissen, die Leber reagiert besonders gut auf pflanzliche Bitterstoffe, zum Beispiel aus Mariendistel, Artischocke oder Löwenzahn. Genau deshalb nutze ich selbst die Lebergalle-Formula von Biogena. Ein rein pflanzlicher Komplex mit genau diesen Extrakten, ergänzt um Ingwer und Lecithin. 100% vegan, ohne Zusatzstoffe und nachhaltig verpackt. Wenn du deiner Leber etwas Gutes tun möchtest, findest du die Leber-Galle-Formula unter biogena.com. Mit dem Code Leberpraxis bekommst du aktuell 20% auf das Produkt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Weil du die Provokationsgeschichte angesprochen hast, dieses Provozieren von Schadstoffen, das passiert ja mit Hilfe von Chelatbildnern, DMPS und DMSA. Da hast ja du sehr viel Erfahrung damit gemacht.
Mhm.
Eine Zeit lang war das wahnsinnig populär. Es wird von Ärzten nach wie vor verwendet. Ich habe mich mit dem Thema auch beschäftigt und es klingt total plausibel. Also, dass diese Chelatbildner eben in der Lage sind, nicht nur die Schadstoffe, die sich im Blut oder im Darm befinden, abzufangen, sondern auch auf Zellebene. Was ist da dein Wissens- und Meinungsstand? Und Erfahrungsstand natürlich.
Also sagen wir mal so, ab der 100. wird es echt mühsam. Also ich habe irgendwann, Andreas Breitfeld hat die Gruppe verlassen, dann irgendwann aufgegeben, nachdem ich, keine Ahnung was, 100 von den Dingern selber durchgejagt habe, weil das einfach so elendiglich viel Zeit war. Ich habe es aber auch damals immer besonders gut gemeint. Das heißt, ich habe, wenn es irgendwie funktioniert hat, zuerst eine Phosphatidylcholin-Infusion laufen lassen, um die Zellmembran ein bisschen aufzuweichen. Dann habe ich zuerst eine Natrium- oder eine Calcium-EDTA laufen lassen, meistens viel zu schnell, aber darüber reden wir heute nicht mehr. Mhm. Und danach noch das DMPS. Das heißt, ich hatte da locker mal so 3,5 bis 4 Stunden teilweise die Kanülen im Arm hängen. Mhm. Wenn du das mal 100 rechnest, das ist schon ganz schön viel Lebenszeit, die du einarmig verbringst. Ja, also grundsätzlich ist es so, es ist eine tolle Möglichkeit, Giftstoffe loszuwerden, wenn man das Ganze, was man da geliert hat, dann auch noch ein bisschen bindet. Und in dem Kontext bin ich tatsächlich ein Fan von Bindern, mit Bindern entsprechend ableitet, dann ist das alles eine sehr, sehr spannende Geschichte und war ja ewige Zeiten quasi auch der Goldstandard, wenn es darum ging, Schwermetalle loszuwerden. Nicht bei DMSA und DMPS, aber bei den anderen EDTAs ist es natürlich auch noch so, dass man noch zusätzlich ein bisschen die Blutgefäße freikratzt. Also es ist schon eine ganz schön coole Geschichte. Man braucht halt ewig viel Zeit und ewig viel Anwendungen. Und ich glaube, wenn man das Ganze nicht selber machen kann, also 99,99999, ja, ja, ich inzwischen kenne nur 3. Aber ja, also für alle anderen ist es tatsächlich so, ist es halt relativ zeitaufwendig und auch dann aufgrund der Zeit in den Arztpraxen auch gar nicht ganz so günstig. Aber es ist natürlich grundsätzlich eine sehr vernünftige Geschichte. Ich würde allerdings selten einen Einzelsubstanzenangriff fahren und jetzt nur mit Schwefel oder nur mit einer EDTA-Verbindung draufhauen. Ich glaube, ist so ein bisschen umfassender, macht das schon Sinn.
Ich habe mich da mit meinem Freund Michael Wittke ein bisschen näher damit auseinandergesetzt, mit dieser Entgiftung über diese Gelatbildner, weil der das ja anbietet. Und der berichtet da schon von ziemlich spannenden Ergebnissen, schon nach irgendwie so 5 bis 10 Anwendungen, wenn das richtig vernünftig begleitet wird, ärztlich. Da sagt er, kann man schon ordentlich was weiterbringen. Wenn du jetzt sagst, dass du 100 Anwendungen, ich meine, du hast das quasi zum Frühstück gemacht, zu Hause, in Eigenregie.
Also ich sag mal so, es gibt so ein Mysterium, was, wenn du dann dazwischen auch immer wieder misst, bei vielen Anwendungen tatsächlich auftaucht, ist, dass die gemessenen Level ganz stark variieren. Mhm. Ich glaube, wenn du 10 Anwendungen in einem guten Protokoll fährst und danach misst und danach ein gutes Ergebnis hast, dann stimmt das so. Ich würde allerdings nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass wenn du dann 6 Wochen später nochmal misst, dass du immer noch das gute Ergebnis hast. Das war im Endeffekt so damals das war genau lustigerweise der Pitch, mit dem ich mit Christian Burkhardt zum ersten Mal ins Gespräch gekommen bin und ich unsere doch langjährige Freundschaft, nennen wir es mal so, begründet hat und Zusammenarbeit, wo ich eben auch damals ganz stolz erzählt habe, ich hätte irgendwie so schlimm Schwermetalle gehabt und hätte dann nach nur 10 Ausleitungsinfusionen bei irgendeinem TCM-Arzt am Englischen Garten, den es schon ganz lange nicht mehr gibt, die mehr oder minder komplett losgebracht und das wäre so toll gewesen. Und dann hat er gemeint, so wie man es bei Dr. Gummibärchen erwarten würde, ja, dann kommst du doch nächste Woche mal zu mir in die Praxis und dann schauen wir da mal nach, wie sich das heute so darstellt. Und ja, dann haben wir das getan. Und dann hatte ich eigentlich wieder genauso die idiotisch hohen Werte, die ich vor den 10 Behandlungen hatte. Das heißt, es scheint mir schon so zu sein, dass da irgendwie so ähnlich wie wir bei der Inus, wenn wir später drüber
kommt sprechen, das nächste Thema,
immer sagen, dass nach der ersten Behandlung irgendwas aus der Zelle wieder nach außen diffundiert. Ich glaube tatsächlich, dass wir bei den Ausleitungsinfusionen auch nicht zwingenderweise alles mobilisiert bekommen und dass es durchaus sein kann, dass da nach einer gewissen Zeit auch wieder was nachrutscht, vorausgesetzt, es rutscht nicht zurück, was noch blöder wäre.
Das ist ja dann
das kennen wir ja auch. Ja. Das ist ja auch so eine ganz wilde Geschichte, dass die Leute gerade beim Fasten oder sowas Schwermetalle mobilisieren, die der Körper brav, wie er ist, dahin gepackt hat, wo er sagt, da machen sie am wenigsten Schaden ins Fett und dann landen sie wieder in der Blutbahn und dann landen sie im Hirn und dann sind die Leute ein bisschen schlanker, aber definitiv weniger gut drauf.
Ja, da kommen wir dann noch ein bisschen separat dazu. Lass uns noch bei diesen Gelatbildnern bleiben. Ich glaube, dass das ja eine Zeit lang wurde es ein bisschen freihändig gemacht und da hat man gesagt, super, diese Gelate, diese Zangen, die gehen hinein, zwicken sich die Schadstoffe und dann gehen sie mit den Schadstoffen wieder hinaus.
ganz so einfach ist es ja dann doch nicht, weil das muss man ja verbinden mit Nährstoffprotokollen, mit Ausleitungsprotokollen und so weiter und so weiter. Das ist so keine einzelne Maßnahme, sondern das ist eine Maßnahme, die eingebunden sein muss in ein ganzes Orchester von Maßnahmen. Korrekt?
Pfeffi.
Ja. Und da werden wahrscheinlich auch so Sachen wie Mikrobiom und so eine Rolle spielen. Was können wir selber tun, um unsere Toleranz für eine Toxinexposition zu erhöhen?
Jetzt sind wir halt wieder genau an dem Punkt, den wir als gute Barkeeper sowieso schon kennen. Wenn wir eine Lageliste mit Stoffen haben, die wir jetzt in diesen Shaker reintun und 2 oder 3 davon reintun, dann kann man das Ganze noch irgendwie saufen. Wenn alle zusammen im Shaker landen, dann wird's halt ungenießbar beziehungsweise tatsächlich dann problematisch für den Menschen. Das heißt, ich bin auch hier wieder bei unserem berühmt-berüchtigten Sangria-Eimer, der in die falsche Richtung bedient wird mit verschiedenen Strohhalmen. Das heißt, wenn die Genetik blöd ist, wenn das Mikrobiom entgleist ist, wenn du Stress hast wie ein großer, dich um deine Nährstoffe nicht kümmerst und die Darmbarriere vom Stress eh schon durchlässig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit 40 mit Wortfindungsstörungen soziopathisch in Thailand landest und Breitfeld heißt, ziemlich groß.
Wobei und das, wenn du, manchmal Breitfeld heißt, ist jetzt eher eine individuelle Angelegenheit, aber der Rest kann wahrscheinlich hochgerechnet werden auf
genau,
die Allgemeinheit.
Genau, also und dementsprechend, also da ist es tatsächlich schon so, man muss also klar sagen, es ist immer eine Liste von Dingen, die zusammenkommen und je mehr da draufstehen, desto doofer ist es halt.
Ja. Bitte hören Sie, falls Sie das noch nicht getan haben, die Folge der vergangenen Woche nach, wo wir uns dem Thema Stress gewidmet haben. Stress verursacht Leaky Gut, Stress zerstört auch unsere Entgiftungsmöglichkeiten. Wir haben gesagt, wir haben auch festgestellt und erzählt, wie man den Stress, den blöden Stress in den Griff kriegt. So, jetzt bitte, das, weil du es vorhin angesprochen hast, die Inusferese. Ich habe 2 Inusferesen hinter mir. Du, wie viele?
6, 7, 8. Ich habe irgendwann aufgehört zu
zählen. Du hast aber, Inusferese ist eine Maßnahme, die du selbst nicht durchführst bei dir. Das möchte
Nein,
ich nur der Vollständigkeit
sagen. Also ganz kurz, wir sind da im medizinischen Bereich und als ich das Thema in Anführungszeichen entdeckt habe, war es echt noch ziemlich nischig. Inzwischen ist es, glaube ich, schon so ein bisschen in der Mitte der Medizin auch angekommen. Das Thema Corona, das Thema persistierende Spike-Proteine, das Thema nicht Long-Covid, aber die Erkenntnis, dass diese Spike-Proteine, wenn sie sich im Körper brav aktiv weiter reduplizieren, wie das ja sozusagen vorgesehen ist, dass sie quasi als Katalysator funktionieren und das Entzündungsgeschehen bei Menschen, die sonst nur mittelmäßig im Arsch wären, wirklich eskalieren lassen und all diese anderen Dinge zeigen, führen natürlich dazu, dass die Inusferese nach wie vor im wahrsten Sinne des Wortes läuft und brummt, weil es halt da eine der wenigen Möglichkeiten ist, das loszuwerden. Ansonsten ist natürlich diese Blutwäsche eine relativ gut verträgliche Form des Ablasshandels, die, egal ob es jetzt Umweltgifte, Lebensstilentscheidungen, Impfstoffe oder sonst was sind, im Körper von sehr viel Last befreit. Fairerweise ist es da genauso wie auch bei den Ausleitungsinfusionen gerade. Ein Arzt, der wirklich ehrlich mit dir ist, würde wahrscheinlich sagen, die Inusferese öffnet ein Zeitfenster, in der man besonders gut als Arzt dann behandeln kann. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig. Der Ami würde sagen, it's a window of opportunity. Das versteht man ganz gut. Also es ist quasi so eine Möglichkeit, wo mehr geht, weil die Entzündungsfaktoren runtergefahren werden, weil andere Stoffe, die den Körper auch noch quälen, mal kurz weg sind. Das heißt, die Inus ist safe bei Schwermetallen eine der cleversten Geschichten und ist zwar immer noch idiotisch teuer, aber wenn man die Kosten für eine Vielzahl von Infusionen zur Ausleitung auf die andere Seite der Rechnung stellt, macht es auch keinen so wahnsinnig großen Unterschied. Und ich glaube auch heutzutage, wenn man irgendwie gerade noch am Tag vorher ein bisschen mit Ausleitungsinfusionen gearbeitet hat, bevor man dann in die Blutwäsche reingeht, wenn man das Ganze sinnvoll eben wie sonst auch in ein Sandwich mit anderen begleitenden Maßnahmen packt, dann kommt man wahrscheinlich in sehr vielen Fällen, gerade wenn es um das Thema Giftstoffe loswerden geht, relativ, ja, mit einer überschaubaren Anzahl an Anwendungen vorbei, ist tatsächlich nach wie vor ein Prozedere, was ich immer dann, wenn wir sehen, okay, Schwermetalle entgleist, Entgiftungsgeschehen irgendwie schwierig, Entzündungsgeschehen total idiotisch hoch, als Mittel der ersten Wahl empfehle, wenn es halt irgendwie zum Haushaltseinkommen passt und die Zeit, sowohl die Zeit für Behandlungen als auch die Zeit, bis ein Heilerfolg eintritt, eine Rolle spielt.
Ja. Ich habe meine Innusferesen in Klagenfurt genossen. Du gehst zum Christian immer, glaube ich, oder?
Genau, ich hatte meine erste seinerzeit noch im schönen Kram im Bayerischen Wald, quasi bei Professor Straube, dem Erfinder der ganzen Geschichten, und seitdem bin ich bei Christian Burkhardt fest verortet. Gibt auch noch eine Vielzahl von anderen, die das gut machen. Es gibt auch noch eine Vielzahl von anderen, die es auch machen. Es gibt auch inzwischen zwei oder drei andere Anwendungsgeräte, die mit ähnlichen oder leicht abgewandelten Protokollen arbeiten. Der Chris Williamson, einer der erfolgreichsten Podcaster in Amerika, der ist irgendwo so zwischen Godfather Huberman und Joe Rogan, und aber irgendwie auch so ein bisschen mehr so Richtung Wirtschaft aufgestellt, ein ehemaliger Bouncer und Eventmanager aus UK, der sich da eben in Amiland eine Bilderbuchkarriere gebaut hat, der ist auch so ein bisschen gesundheitsinteressiert. Der hat neulich was ganz Lustiges gemacht, der ist nach Wien gegangen und hat sich diesem Universalentgiftungsprotokoll ausgesetzt, was auch schon das eine oder andere Mal nicht so gut ausgegangen ist. Also der scheint sehr experimentierfreudig zu sein. Also ich persönlich habe nur Erfahrungen mit der Innus und würde das auch im Normalfall als den Goldstandard ansehen.
Ja, also alles, was mit Entgiftung zu tun hat und über die Einnahme von Mitteln wie NAC oder MSM oder Sulforaphan hinausgeht, ist eine Sache, die tatsächlich nicht in Laienhände gehört. Weil dadurch, dass Entgiftung immer damit zu tun hat, dass zunächst einmal etwas, das im Körper gebunden ist, frei gemacht wird, dann muss man das auch wieder einfangen können, weil wenn man es nicht einfängt, dann lagert sich das dort ab, wo man es garantiert gar nicht brauchen kann. Ich habe meine allerersten Entgiftungsversuche auf eigene Faust beobachten können, den Erfolg davon beobachten können, daran, dass ich auf einmal auf den Fingerknöcheln totale Risse gekriegt habe. War möglicherweise ein Hinweis meines Körpers darauf, dass ich ein bisschen ein Trottel bin.
Oder dass es keine gute Idee ist, nachts gegen die Wand zu klopfen. So, machen wir weiter.
Wir sind beim Thema Fett, weil wir ja im Frühjahr sind und was ja quasi auch der Anlass ist, die Leute wollen im Frühjahr ein bisschen abnehmen und ein bisschen Fett verlieren. So, jetzt verlieren sie Fett, und dadurch, dass der Körper diese Giftstoffe ja dort lagern möchte, wo sie am wenigsten Schaden anrichten, also im Fettgewebe, wird dann was frei, was besser nicht frei werden sollte. Das heißt, eine Fastendiät oder eine Crash-Diät oder was auch immer, wo man Fett verliert, sollte man immer mit Entgiftungsprotokollen verbinden, Fragezeichen.
Ja, also sollte man, es ist jetzt tatsächlich so ein bisschen an der Grenze, wo man immer noch nicht so hundertprozentig sagen kann, was jetzt wirklich, wirklich, wirklich funktioniert. Aber das meiste schadet zumindest nichts. Und wenn man jetzt sagt, man fastet ernsthaft und baut wirklich Fett ab und darf einfach davon ausgehen, dass lipophile Giftstoffe wie PCB oder Dioxine oder eben auch Schwermetalle aus dem Fettgewebe wieder freigesetzt werden, würde ich fix mit allen oral verfügbaren Bindern arbeiten, die da irgendwie rumlaufen. Nicht, weil ich glaube, dass sie die Weltherrschaft irgendwie mitgestalten, sondern weil es mir einfach nach dem Motto sicher ist, das heißt, es ist Aktivkohle, das ist Zeolit, das ist Bentonit, das kann ein Apfelpektin sein, das kann auch in Gottes Namen die Grünalge sein, also sprich die Chlorella, bei der habe ich tatsächlich immer mehr Sorge, dass sie mehr Schwermetalle mitbringt, als sie rauszieht, aber zumindest hilft sie auch bei Hunden gegen Mundgeruch, also sollte man sowieso zu Hause haben.
Chlorella soll immer indoor angebaut werden, damit sie eben nicht die Umwelt Schadstoffe aufnimmt, oder?
Genau, aber lass meine Mutter aus dem Spiel, oder beziehungsweise in dem Fall lassen wir den Mutter aus dem Spiel, der diese Algengeschichte damals aufgebracht hat. Ja, also wie gesagt, sie ist jetzt nicht mein Favorite-Toy.
Mhm. Wer fastet, soll auch mehr Wasser trinken.
Auch das.
Diese ganz einfachen Dinge.
Die Nieren sind sehr dankbar.
Was man nicht trinken sollte, während man fastet, ist Alkohol. So, und das ist nicht nur, weil es ein bisschen komisch wäre, wenn man fastet und sich dann noch am Abend das eine oder andere Gläschen genehmigt, sondern Alkohol hat tatsächlich auch, glaube ich, eine organische Wirkung auf die Entgiftungsleistung. Ich vermute, es wird mit der Leber zu tun haben.
kann man jetzt medizinisch oder nicht medizinisch sagen, der Schnaps nach der fetten Ente hat einzig und allein zur Folge, dass das Entenfett direkt in Hüftgold umgewandelt wird, weil der Körper so Alarm schreit wegen dem Alkohol, dass er überhaupt nicht auf den Gedanken kommt, sich ums Fett zu kümmern. Genauso ist es andersrum auch. Das heißt, immer dann, wenn echte Giftstoffe wie Ethanol im Körper gemessen werden, ist das das Einzige, worum sich der Körper kümmert, weil da könnte tatsächlich was in die Binsen gehen. Deswegen, wenn zumindest, wenn man aus gesundheitlichen und nicht aus religiösen Gründen fasten möchte, weg vom Glasl.
Wir haben es schon vorhin angesprochen und auch darauf hingewiesen, die Folge über chronischen Stress in der vorigen Woche hat sehr viel mit der heutigen Folge zu tun. Wer chronisch gestresst ist, kann nicht gut entgiften. Hm. Full stop.
Fix.
Ja? Das müssen wir so deutlich festhalten. Wenn man seinen chronischen Stress nicht in den Griff kriegt, dann wird der Körper nicht in der Lage sein, die Dinge loszuwerden, die ihn stören. Und das sind zum Beispiel auch, nächste Frage, die endokrinen Disruptoren. Das ist was, was unsere Vorfahren noch nicht so gut kannten. Das haben wir selber erfunden und in die Welt gebracht, weil wir so klug sind. BPA, Phthalate und solche Sachen. Was macht man damit?
In erster Linie bin ich gerade mal wieder froh, dass wir den Podcast remote aufzeichnen, sonst müsste ich mir jetzt die Augen wischen. Nach den
Meinst
Phthalaten.
Du Phthalate?
Ah, genau. Mach mal deine Kamera sauber. Nee, also tatsächlich, das Zeug sind halt einfach schlecht nachgebaute, künstliche Verwandte von Hormonen, beziehungsweise einfach Stoffe, die auf den Hormonrezeptoren sitzen und uns mit lustigen Nebenwirkungen wie Gynästhesie, also sprich Brustwachstum beim Mann oder Ähnlichem versorgen können. Also dementsprechend wollen wir nicht, sollten wir definitiv so wenig wie möglich im Körper haben.
Wir können ganz vieles im Alltag machen. Also wenn mir ein Kassenbon angeboten wird im Supermarkt, ich lehne dankend ab. Ich versuche natürlich so weit wie möglich nicht aus Plastik Trinkflaschen zu trinken. Diese Kaffeegeschichte am Flughafen, die ich vorhin erwähnt habe, lasse ich auch aus, wo immer möglich ist. Diese Duftkerzen und sowas, ja, diese Sachen versuche ich zu vermeiden. Ja, und logischerweise beim Wasser schauen, dass man da was Gefiltertes zu sich nimmt und nicht das schlappert, was aus dem Hahn kommt.
Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, das ist halt in der modernen Zeit auch teilweise echt mühsam. Die Tankbelege sammeln wir vermutlich beide, weil uns sonst die Steuer noch mehr Geld wegnimmt. In Deutschland haben wir neuerdings diese Selbstkassier-Supermarktkassen, die echt toll sind. Aber was musst du vorhalten, damit du durch die Schranke durchkommst, den Kassenzettel?
Ja.
Das heißt, es ist schon immer wieder so, teilweise hast du die schönsten Bioprodukte und sie sind in Plastik eingepackt, wo du auch sagst, okay, was mache ich jetzt? Hole ich jetzt irgendein Fleisch von der Fleischtheke und erkläre dann dem Fachverkäufer, er möge das bitte in Wachspapier einschlagen, wenn er es noch haben sollte, oder in eine mitgebrachte Verpackung stecken, aber dafür habe ich mich gegen das Tierwohl entschieden oder nehme ich das ökologisch hochwertigere Fleisch und habe dann dafür halt wieder die Folie ausgenommen. Also es ist nicht immer so, um ehrlich zu sein, dass jede Antwort immer gleich funktioniert.
Ja, Sauna hilft in der Entgiftung von diesen BPAs und Phthalaten, zum Teil zumindest. Gibt es einige Studien dazu. Und Sauna ist auch so ein Ding, dem man Mikroplastik ein bisschen loswerden kann. Deine Erfahrungen dazu? Hast du da ein Protokoll für dich selber? Wie oft ist für dich Sauna ein Thema?
Also wenn ich es irgendwie schaffe, bin ich 3-mal in der Woche in der Sauna. Wenn ich es nicht schaffe, nicht. Was soll ich machen? Ist halt tatsächlich so. Grundsätzlich, wenn man es mal ernst machen möchte, kann man tatsächlich, vorausgesetzt, man hat keine Histaminintoleranz, sonst bist du bei dieser Reise leider Gottes nicht mit dabei, sich von dem Gründer von Scientology, vom Ron Hubbard, dieses Sauna-Protokoll googeln. Das ist tatsächlich spannend mit dem, mit dem Niacin-Flash vor Sauna, wo du dann wirklich nochmal deutlich mehr Zeug raushaust. Also das ist tatsächlich schon super. Das habe ich irgendwie in der Vergangenheit, als ich weniger unterwegs war, öfter mal durchgezogen, so für 2 bis 4 Wochen. Das war schon immer wieder geil, muss man sagen.
Ja. Baust du eigentlich Aktivkohle in deinen Alltag ein? Verwendest du das hin und wieder so ein bisschen zwischendurch?
Nur im Wasserfilter. Also ich hab sonst Aktivkohle zu Hause, gerade wenn Kind 1 oder Kind 2 irgendwie doch mal Party gemacht hat und da irgendwie mit den Spätfolgen zu kämpfen hat, finde ich es großartig. Und ich glaube auch, wenn man mit Lebensmitteln in Kontakt gekommen ist, deren Qualität eher ein bisschen dubioser erscheint. Das ist auch eine super Idee. Aber letzten Endes, ich würde sie jetzt nicht dauerhaft nehmen. Vor allem, sie saugt halt gnadenlos alles auf. Dann musst du wieder schauen. Es gilt sowieso für alle Binder. Binder und Supplements zusammen bedeutet zumindest, dass man sich das Geld für die Supplements hätte sparen können.
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Auch wenn die Erzeuger von den Bindern das Gegenteil ja sagen. Dass sie sagen, der Binder ist so schlau und ich glaube, es ist meistens durch irgendeine elektrische Ladung, weiß der dann, du bist ein gutes und du bist ein schlechtes Stückchen und dich nehme ich mit und dich lasse ich weg. Ist aber scheinbar nicht ganz so.
Die telefonieren auch ganz viel miteinander, genau, safe. Nicht.
Gut. So, als letztes lass mich jetzt noch fragen, wie schnell geht das? Wir Biohacker wollen ja die Sachen jetzt gerne ein bisschen zügig in Ordnung gebracht haben, wenn sie nicht in Ordnung sind, wenn wir jetzt echt Giftstoffe loswerden wollen, so dass wir wirklich was spüren. Was ist das so ein Zeithorizont, den wir...
Also definitiv
abgesehen von einer Iosphärese, klarerweise, das sind 2,5 Stunden.
Also definitiv nicht die Saftkur, in 2 Wochen ist alles vorbei, inklusive Entschlackung, das wird definitiv nicht funktionieren. Also wir sind hier schon wieder eher bei einer Marathonveranstaltung und nicht beim Kurzstreckenlauf unterwegs. Das heißt, ich würde mal davon ausgehen, das sind safe 3 bis 4 Monate Konsequenz, die Sachen umsetzen, bis es einem richtig deutlich besser geht.
Okay. Gut, sind wir durch oder willst du noch was gefragt werden?
Nein, du, ganz ehrlich, ich habe nichts mehr zu sagen, euer Ehren. Den Rest nur noch unter Folter, aber dafür darf ich dich jetzt noch ein bisschen was fragen. Nummer 1, was machen wir denn nächste Woche?
Schon am Freitag dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Meditation und haben da einen hochkarätigen Gast, nämlich einen der Grand Messieurs, glaube ich, sagt man da als Gegenstück zu den Grand Dames, der Meditation, den Peter Riedl, der einen ganz interessanten Lebensweg beschreitet und der ganz interessante und inspirierende und uns beide auch tatsächlich in unserem Alltag betreffende Input zum Thema Meditation hat. Wir wissen das deswegen, weil wir mit dem Peter schon gesprochen haben.
Genau, also wahnsinnig spannender Mensch, würde ich tatsächlich empfehlen. Ansonsten, wer mehr von uns haben möchte, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, mit der Biohacking-Praxis nochmal direkter zu leben und zu lernen.
Ein halbes Jahr lang, jede Woche.
Wer sich dafür interessiert, geht auf biohacking-praxis.de/live und kann sich da für ein Kennenlernen-Referat oder sowas in der Art registrieren. Und von da geht's dann weiter in die Zusammenarbeit.
Genau, und ein halbes Jahr lang den Andreas und mich eine Woche, jede Woche einmal live tatsächlich mit Fragen, mit Austausch, mit ganz konkreten Hinweisen zum eigenen persönlichen Tun.
Also, wenn das nicht wie eine Drohung erscheint, schaut euch das Ganze an. Ansonsten könnt ihr auch alles andere tun, was wir gerne haben. Folgt uns auf Instagram, empfehlt den Podcast, abonniert ihn, wenn ihr es nicht getan habt. Missioniert so ein bisschen, also nicht so, dass es unangenehm wird, aber so ein bisschen die Leute so ein bisschen natschen und sagen, hört es euch die mal an. Und ansonsten, lieber Stefan, dir ganz herzlichen Dank und
herzlichen
uns allen eine wunderbare Restwoche. Bye, bye.
Dankeschön, wiederschauen.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.